Hallo Welt! Das Thema der Woche: Nacht der lebenden Killerspiele. Müssen Eltern fürchten, dass ihre Kinder in der Schule mit diesen ominösen Spielen konfrontiert werden, die sie dann zu blutrünstigen Killern machen? Wir sprechen über Spiele mit expliziter Gewaltdarstellung im Unterricht. Das ist der Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 51 mit Sophie Böhmer, Tobias Klöß und Stefan Simon. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Hey, es ist wieder Sonntag. Episode 51. Und Sophie Böhmer ist wieder da. Hi.
Ja, endlich.
Endlich? Hast du uns vermisst?
Ja, schon so ein bisschen. Ich dachte so letztes Wochenende so, ach, ein Podcast.
Hast du den angehört, schon die Episode 50?
Nein, drei Stunden.
Drei Stunden, das ist zu lang, ne?
Ja, ein bisschen.
Das habe ich auch gemerkt, das ist zu lang. Und deshalb haben wir uns jetzt auch ein bisschen vorgenommen, dass wir künftige Pixel-Diskurs-Podcast-Episoden eher so bei einer Stunde halten wollen. Wir müssen mal schauen, ob das heute klappt. Weil wir wollen uns natürlich auch nicht stressen. Wir wollen ja auch einfach irgendwie plaudern und eine gute Zeit haben und nicht irgendwie durch die Themen hetzen. Manchmal braucht man ja auch ein bisschen Zeit zum Grübeln und zum Diskutieren. Aber drei Stunden müssen es nicht sein. Das ist ein bisschen viel Zeit zum Grübeln. Und Tobi, hi, wie geht's dir?
Hallo Stefan.
Wie geht's dir? Das ist so eine Frage. War das jetzt? Wie geht's dir?
Hallo Stefan. Mir geht's ganz gut.
Ja, das ist doch schön zu hören. Es freut mich, dass wir wieder hier so beisammen sind für die zweite Hälfte dieser 100 Episoden, die wir machen werden. Und danach? Sommerpause.
Ewige Sommerpause.
Ja, danach. Warte mal, wenn jetzt die 50 Episoden sind, jede Woche eine Episode rauskommt, ist das nicht die Sommerpause?
Nee. Ich weiß. Nee, wir machen dann Rente einfach. Ja. Ich habe einen Antrag schon gestellt.
Auch das funktioniert.
Rente. Nach 100 Episoden kommt die Rente, Podcast-Rente.
Ja, Podcast, ja, und was kriegen wir da ausgezahlt, das, was wir eingezahlt haben?
Genau, das, was wir jetzt bekommen, also nichts.
Nee, wir zahlen ja sogar noch drauf, von daher.
Ja, ja, aber so ist das ja bei der Rente auch. Du zahlst ja erstmal ein, um dann wieder was rauszubekommen.
Nee, da gibt es dann eine.
Weniger, als du reingezahlt hast, aktuell. Okay. Oder auch gar nichts, du reingezahlt hast.
Es gibt dann einmal eine letzte abschließende Begehung der Gamescom mit Zusammentreffen mit Angela Merkel zur Rente und die verleiht dann einem so eine Rentenurkunde, eine Podcast-Rentenurkunde. Okay.
Ich glaube nicht.
Tobi, was hast du gespielt diese Woche?
Nichts.
Sophie, was hast du gespielt diese Woche?
Ich habe What Remains of Edith Finch gespielt.
Ein Walking Simulator.
Genau. Also es ist echt irgendwie. Es ist eigentlich ziemlich klassisch, man spielt irgendwie Edith Finch.
Ach, man spielt selbst Edith Finch?
Mhm, genau.
Aha.
Und die besucht ihr Elternhaus nach, weiß ich nicht wie vielen Jahren und versucht irgendwie die zahlreichen Todesfälle, die in ihrer Familie irgendwie passiert sind, so ein bisschen nachzuvollziehen. Und es ist so ein bisschen es ist irgendwie sehr fragmentarisch, sehr surreal auch. So, man kommt schon, wenn man auf dieses Haus zugeht, sieht man schon, also das türmt sich ganz hoch in den Himmel so. Also es erinnert so ein bisschen an Fuchsbau aus Harry Potter. Man läuft dann eben durch dieses Haus und jeder Todesfall wird irgendwie dann einzeln behandelt. Und das ist insofern irgendwie so ein bisschen. Also es ist eben nicht, als würde man jetzt irgendwie kriminalistisch vorgehen oder so, sondern man erfährt diese Tode aus der Sicht der Gestorbenen, der Verstorbenen.
Okay.
Ja.
Hast du da ein Beispiel, ohne dass das, ist alles ein Spoiler wahrscheinlich, ne?
Naja, also ich könnte halt den ersten, der ist halt auch erstmal richtig abgefahren tatsächlich. Da kann ich ein bisschen drauf eingehen, weil es der erste ist so.
Okay, also das kannst du erzählen, ohne dass jetzt ich mir denke, als Person, die es noch spielen will.
Ja, also wie gesagt, es sind sehr viele gestorben.
Okay, erzähl mal den ersten jetzt. Ich bin jetzt neugierig.
Okay, also man geht eben in dieses Haus und erkundet das erstmal so ein bisschen. Die Edith monologisiert so ein bisschen über ihre Erfahrung da. Es klingt alles nicht ganz so positiv. Also sie sagt immer, sie hatte Angst vor dem Haus. Die Mutter hat das auch geschürt. Und dann geht sie, muss sie halt irgendwie erstmal den Raum finden von der, ich glaube, also man weiß immer nicht so richtig die Familienverhältnisse, man kriegt nur die Namen mit und muss das so ein bisschen rausfinden. Und ich glaube, sie hieß Molly und sie ist halt schon als kleines Kind gestorben und man, also es läuft immer so ab, dass man dann irgendwie ein Buch oder irgendwie was Geschriebenes von dieser Person findet und das dann liest und dann eben in die Perspektive dieser Person wechselt. Und bei ihr war es eben so, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, sie wacht irgendwie nachts auf und irgendwie hat sie Hunger, weil ihre Mutter sie ohne Abendessen ins Bett geschickt hat und sie, die Mutter lässt sie aber nicht raus. Und dann hat sie irgendwie so wahnsinnigen Hunger und schaut dann irgendwie aus dem Fenster und sieht da einen Vogel und möchte irgendwie diesen Vogel unbedingt verspeisen. Macht dann das Fenster auf und will rausspringen, fällt auch raus und ist dann auf einmal eine Katze oder sagt, sie ist auf einmal eine Katze und man hört dann immer so ein Miauen und so und man klettert dann über diesen Baum und verfolgt diesen Vogel und das strickt sich immer so weiter. Man wechselt dann halt auch die Form. Man ist dann irgendwie erst eine Katze, dann eine Eule, dann ein Hai, was auch total seltsam war, weil man eben, ne, erstmal ist man eine Eule, frisst irgendwie ein Kaninchen und redet auch die ganze Zeit darüber, wie hungrig man immer noch ist, obwohl man irgendwie schon 3 Kaninchen verspeist hat. Und dann sitzt man irgendwie auf einem Baum und dann sagt sie irgendwie so, ja, und dann wurde ich auf einmal zum Hai und dann ist sie ein Hai und fällt aus dem Baum und purzelt durch diesen Wald, bis er endlich ins Wasser kommt und so. Also es ist so ganz surreal irgendwie.
Assoziativ surrealistisch.
Genau, und also man wird auch, also seltenst, also ich habe jetzt, ich glaube, 4 Todesfälle so gesehen erfahren in diesem Spiel und nur bei einem war die Todesursache klar, weil alles andere
Ist Molly nicht einfach aus dem Fenster gefallen?
Das ist
Kind?
Also man weiß es nicht, ne? Also es wird auch nicht, wird überhaupt nicht gesagt, wie sie gestorben ist, woran sie gestorben ist, ob sie vielleicht auch einfach nur verschwunden ist. Wird nicht gesagt. Oder da ist später noch so ein Kind auf der Schaukel und das war's, ne? Also man das schaukelt einfach immer weiter und immer weiter und irgendwann ist es einfach weg und man weiß nicht,
ist denn,
was
ist
passiert
diese,
ist.
Diese Abstraktion, dieser Surrealismus, ist das was, hat dir das gefallen?
Ja, total. Also das ist, ich finde das total spannend, weil es eben nicht so on the nose ist, sondern man hat so viel Spielraum, wie man das lesen möchte. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es endet. Ich habe, mir fehlen noch ein paar Leute aus der Familie. Aber
du bist noch nicht durch?
Nee, das muss ich noch zu Ende spielen, ja. Das ist, ich mag das total von der Stimmung her, weil es auch sehr schwermütig natürlich ist, ne? Wer will.
Ah ja, ich sehe auch gerade Giant Sparrow, von denen die auch, na wie heißt es noch gleich, Unfinished Swan gemacht haben, ne?
Ja, kann sein. Ich glaube, ist nicht
genau.
Auch von denen?
Unfinished Swan.
Everybody's Gone to the Rapture, ist das nicht auch von denen?
Nicht. Ich schaue gerade mal nach. Everybody's Gone to the Rapture ist, glaube ich, nicht von. Genau, das ist von The Chinese Room.
Ah, okay. Ja, also
es schlägt in eine ähnliche Kerbe, wenn ich es richtig verstehe, wie Everybody's Gone to the Rapture, was ja auch surrealistische Elemente hat.
Ja, also das Einzige, was ich da jetzt vielleicht bemäkeln würde an diesem Spiel, ist so ein bisschen die Steuerung. Also man kriegt, es ist recht ungewöhnlich. Ich habe irgendwie am Anfang, also man ist irgendwie auf einer Fähre oder so und auf dem Weg zu diesem Haus. Und man muss eben auch ein Buch aufschlagen, damit es irgendwie anfängt. Und ich habe einfach nicht verstanden, wie man dieses Buch aufschlägt, weil man überhaupt keinen Hint hatte, wie man es machen muss. Ich habe irgendwie alle Tasten ausprobiert und es ging irgendwie nicht. Und dann irgendwann durch Zufall rausgefunden, mit R2. Also
R2 ist die Interaktionstaste sozusagen.
Genau, also und später, da gibt es einige Stellen, wo man sich so denkt, oh Gott, das ist ein bisschen sperrig, die Steuerung hier. Hätte man irgendwie ein bisschen besser machen können, aber es hält sich in Grenzen.
Immerhin haben sie wahrscheinlich nicht so was Cooles drin wie in Everybody's Gone to the Rapture, die Renntaste, die ja sozusagen geheim ist. Da war es nämlich so, dass viele Leute sich beschwert haben, dass die Laufgeschwindigkeit im Spiel ziemlich langsam ist. Nun macht es erstmal Sinn, in einem Walking Simulator eine langsame Laufgeschwindigkeit zu haben, weil man soll ja in Ruhe die Umgebung erfahren und sich auch alles anschauen. Nur was dann später erst sich rausstellte, es gibt tatsächlich eine Rennenfunktion in Everybody's Gone to the Rapture. Man muss nur die Taste, ich glaube auch so eine Schultertaste, R2 oder so, gedrückt halten und dann nimmt man langsam an Geschwindigkeit auf. Und das sagt einem das Spiel halt nicht, zumindest in der ungepatchten Version. Aber hey, das klingt spannend. Was kostet What Remains of Edith Finch?
Oh, das weiß ich gar nicht.
14 Euro, 15 Euro?
Irgendwie so um den Dreh, glaube ich, ja.
Ich habe schon viel Gutes davon gehört. Ich werde es mir auch mal anschauen. Ich habe diese Woche The Parallax gespielt. Ich habe so ein bisschen, also ich bin auf dem Mac immer noch in Deponia unterwegs. Goodbye Deponia mittlerweile. Und wenn ich die ganzen Deponia-Sachen durch habe, dann ziehe ich dazu auch so ein abschließendes Fazit. Oder wir können dann mal auch mal länger drüber sprechen. Mhm. Erstmal zu The Parallax. Das habe ich nämlich, das spiele ich im Moment. Es ist ein Mobile-Game. Ihr findet es auf Android- und iOS-Plattformen. Und es ist im Grunde wie ein Messenger, sieht es aus und funktioniert es. Man bekommt Nachrichten von einer Person namens David Blythe. David Blythe ist in einer Zombie-Apokalypse. Und man ist die einzige Person, die er irgendwie kontaktieren kann. Und im Grunde funktioniert es dann so, dass David schreibt dir Sachen und du hast dann unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Und das können Sachen sein, wo es dann einfach nur darum geht, ich sag mal, mehr Informationen zu erfahren. Also von wegen, such mal nach diesem oder jenem. Es können aber auch Sachen sein, also Entscheidungen tatsächlich. Entweder sowas wie, du stehst vor einem Laden, versuch ein Fenster einzuschlagen, versuch durch die Vordertür an den Zombies vorbeizuschleichen oder schau, ob es eine Hintertür gibt, so. Und aber auch Sachen, die sich auf der Beziehungsebene, also manchmal auf der Beziehungsebene bewegen, sodass man unterschiedliche Antwortmöglichkeiten hat, in denen man dann eher so ein bisschen grob zu ihm sein kann, genervt sein kann, in dem man verständnisvoll sein kann und sowas. Ob das tatsächlich Auswirkungen hat, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, die Geschichte ist linear und letztendlich kommt man dann über nur einen minimalen Umweg sozusagen wieder zur eigentlichen Geschichte zurück. Aber es ist nett. Dazu kommen dann noch zu diesem David immer so Echo-Nachrichten. Das sind Nachrichten, die wurden vor der Apokalypse verschickt, allerdings nicht versendet, weil zwischendurch das Netzwerk down war, das Mobilfunknetzwerk, und mittlerweile ist es wieder oben und funktioniert wieder. Und dann treffen irgendwelche Nachrichten einen aus einer ganz anderen Zeit und von irgendwelchen Leuten, die einen Quatsch halt schreiben. Und dann kann man da auch so ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte erfahren. Es ist toll, es hat einen gewissen Witz. Es ist schön geschrieben, auf Deutsch auch. Ich weiß nicht, woher das Spiel kommt, also welche Sprache das Original ist, aber die Messenger-Kommunikation ist wirklich toll gemacht. Und was das Ganze auch reizvoll macht für mich, ist, dass es so einen leichten Hauch von Echtzeit hat. Wie gesagt, nur einen leichten Hauch. Es ist nicht so, dass wenn du jetzt eine Nachricht bekommst, die auf deinem Phone ja erscheint wie eine Nachricht aus WhatsApp oder Facebook Messenger oder sowas, du musst dann nicht darauf reagieren, sondern das Spiel pausiert schon und wartet auf dich. Aber was es gibt, sind so Sachen wie, fahre jetzt zum Laden und suche mal, ob ich da versuche, da noch irgendwas zu plündern, bin ungefähr in einer Stunde da, dann melde ich mich wieder. Und dann dauert es tatsächlich auch ein bisschen und bis du dann wieder eine Nachricht bekommst von ihm und er dann halt sagt, ich bin jetzt vor dem Laden. Mhm. Das ist ganz nett. Man kann diese Zeiten verkürzen, kann diese Zeitpausen sozusagen überspringen. Das ist aber, da es ein Free-to-Play-Titel ist, ist es was, wofür man entweder ein bisschen Geld investieren muss oder Werbespots schauen muss. Und es gibt aber noch ein großes Problem, das ist der abschließende Kritikpunkt dazu. Nämlich, leider ist das Bezahlmodell ziemlich doof. Ich hätte kein Problem damit zu sagen, es ist in Serien, also es ist im Grunde eine Serie in mehreren Folgen, hätte kein Problem damit zu sagen, ich kaufe so einen Season Pass und damit habe ich dann alle Folgen, irgendwie 10 Euro, meinetwegen, das würde ich machen. Kein Problem. Aber die haben da sowas, das heißt Half Season Pass. Da bekommt man sozusagen eine Anzahl von Tickets und damit kann man dann Episoden freischalten, aber halt nicht automatisch alle, sondern dann kann es halt sein, dass du irgendwie nach 4, 5 Episoden sind deine Tickets leer und dann musst du entweder neue kaufen oder halt, weiß ich nicht, unzählige Werbespots schauen. Das finde ich nervig. Also wenn es so eine Option gibt, dann bitte einfach die Möglichkeit reinpacken zu sagen, hier bezahl 10 Euro, kriegst alle Episoden. Da wäre ich dann dabei, mich sozusagen aus dem Free-to-Play-Modell rauszukaufen.
Ich habe es gerade runtergeladen, dann hast du es erzählt und dann habe ich es wieder gelöscht.
Nee, es ist tatsächlich, also es funktioniert schon so, dass du kannst zum Beispiel, die erste Episode kannst du halt einfach so spielen, die zweite auch, weil du bekommst dann automatisch Tickets geschenkt, genug Tickets, um die zweite Episode freizuschalten, und danach musst du dann halt überlegen, ob du halt entweder du kannst Tickets kaufen, um die nächste Episode freizuschalten, brauchst immer 100, oder du schaust Werbespots.
Ja, aber kann ich nicht einfach 10 Euro bezahlen und das Spiel haben?
Leider nicht. Ich glaube, wenn du diesen Half-Season-Pass kaufst, dann kriegst du alle Episoden, die bis jetzt halt schon existieren. Dafür reicht's. Es gibt aber noch so Coming Soon, es gibt noch weitere Episoden, die noch rauskommen. Und,
ach so, okay.
Das kann sein.
Es klang jetzt so, als ob das so wäre, dass man halt dann immer noch Episoden hat, die fehlen.
Ich denke, wenn ich jetzt diesen Half-Season-Pass kaufen würde, ich werde das wahrscheinlich auch machen, dann hat man erstmal die nächsten 5 Episoden oder so, hat man keine Probleme. Nee, ich glaube, also, ja, 3 oder 4 Episoden auf jeden Fall. Eine Episode dauert bei mir immer ungefähr 3-4 Tage, die zu spielen, weil ich es immer zwischendurch dann mache. Und dafür eignet es sich auch ganz gut.
Ja.
Aber ja, blödes Bezahlmodell. So, mal einen Blick werfen in die Pixeldiskurs Presseschau. Jede Woche lesen wir für euch das Internet und alle Artikel dieser Welt. Und ihr findet sie dann in den Shownotes auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Der Anwalt und die Anstalt. So wehrt sich Gronkh gegen die Rundfunklizenz von gameswirtschaft.de. Wir erinnern uns, es gab ja diesen Fall, über den haben wir jetzt schon, ich glaube, 2-mal gesprochen, und wir bleiben auch weiter an der Geschichte dran. Ich achte es für ziemlich wichtig. Wir erinnern uns, die Landesmedienanstalt NRW erhebt Ansprüche gegenüber Livestreamern. Bekannt wurde dieser Fall durch Pietsmiet TV. Das Angebot ist mittlerweile eingestellt von Pietsmiet TV, denn Pietsmiet hätte eine Rundfunklizenz erwerben müssen, da der Kanal eben von der Landesmedienanstalt NRW als Live-Sender zu kategorisieren ist. Und stattdessen hat dann eben, haben Pietsmiet, muss man ja sagen, es sind dann mehrere, sich entschlossen, den Betrieb einzustellen. Es ist außerdem eine Gesetzesänderung in Diskussion. Es ist aber noch unklar, wann die kommen soll. Der Fall allerdings ist deshalb so wichtig, und deshalb sprechen wir auch immer mal wieder darüber, weil er als Präzedenzfall auch andere Streamer treffen könnte. Und diesmal geht es um Gronkh. Das ist sozusagen der neue Eintrag in dieser Chronologie. Gronkh ist ebenfalls von der Regelung betroffen. Er wird gegenüber der Landesmedienanstalt von dem Anwalt für Medienrecht Jörg Schaller vertreten. Und dieser Anwalt hat eben erstmal zunächst Widerspruch eingelegt gegen die Forderung der Landesmedienanstalt und argumentiert, dass diese Regelung nicht zutreffe auf Gronkh, auf seine Livestreams. Denn Gronkh, so sagt er, streamt als Privatperson. Die Streams finden 2-mal pro Woche statt und der Zeitraum des Streams ist nur grob angegeben, also es fallen auch immer mal wieder Streams aus und sowas, es gibt da einfach eine gewisse Flexibilität, deshalb sagt der Anwalt von Gronkh oder von Erik Range, wenn man so will, ja, kann nicht von einem festen Sendeplan die Rede sein. Der Sendeplan ist hier ein wichtiges Kriterium. Außerdem sagt der Anwalt, dass die Medienanstalt nicht die Aufgabe hat, jetzt die Gesetze irgendwie möglichst streng auszulegen und irgendwie auf alles Mögliche anzuwenden, sondern hier ist es so, das ist ein Spezialfall. Erstmal muss der Gesetzgeber da eine Regelung finden, bevor man da jetzt irgendwelche Gesetze aus anderen Medien auf Livestreams im Internet überträgt. Und das meines Erachtens nach eigentlich das interessanteste Argument ist das folgende. Und zwar sagt er, die Verbreitung erfolgt nicht durch Gronkh. Gronkh ist der Produzent des Inhalts. Der Sender ist Twitch. Ähnlich wie das irgendwie jetzt im Fernsehen ist, wo ja auch nicht die Produzenten der Sendungen diese Sendelizenz brauchen, sondern die Sender. Weil sie eben die Inhalte verbreiten. Deshalb beantragt Schaller für Gronkh eine sogenannte rundfunkrechtliche Unbedenklichkeit. Die ist auch in diesen Regelungen so vorgesehen. Die Medienanstalt hat darauf auch schon reagiert. Die Reaktion kam am 13. Juni, war allerdings ziemlich unbeeindruckt. Sie sagen, sie halten daran fest, das Sendeangebot ist regelmäßig und dauerhaft. Gronkh bestimmt selbst, wann er sendet, und die Verantwortung für alles, was er tut, liegt bei ihm. Deshalb hat er bis zum 10. Juli, also nächsten Monat, Zeit, sich für ein weiteres Vorgehen zu entscheiden. Und dann steht wohl die nächste Etappe in dieser Debatte an.
Und wie siehst du das Argument, dass er privat senden würde? Das ist doch, also, ist doch Quatsch. Er ist doch, also, Gronkh ist doch eine Marke, ein Unternehmen. Also, wenn er da streamt, dann, also, dann könnte man sagen, ja, okay, er ist Produzent und Twitch ist eigentlich die, das Unternehmen, was dann an ihn Geld auszahlt, wenn er da Werbung für schaltet oder bei YouTube weiß ich es halt genauer. Also, da kriegt man ja für Werbe Videos, die da vorlaufen, entsprechend Geld. So, aber er ist da ja nicht als Privatperson unterwegs, wenn er da, also er ist ja auch in entsprechenden Netzwerken, glaube ich, drin oder ist irgendwie sein eigenes Netzwerk in dem Sinne, aber er ist ja nicht irgendwie jemand, der sich privat zu Hause hinsetzt und was spielt und das dann halt irgendwie streamt für Umme, sondern da ist ja ein komplettes riesiges Unternehmen in Anführungszeichen dahinter.
Ich kann das so schlecht beurteilen, weil ich mich mit Gronkh nicht so gut auskenne. Also ich weiß nicht, inwiefern die Streams, die der da wohl irgendwie zweimal die Woche macht, inwiefern das geknüpft ist an das restliche Business von Gronkh. Ich weiß nur, dass es scheinbar so ist, dass er keinen festen Sendeplan in dem Sinne hat. Also das finde ich eigentlich, ich finde auch die anderen Argumente stichhaltiger, die ja dieser Jörg Schaller, der Anwalt, anführt. Das Privatperson-Business-Unterscheidung, die kann ich schlecht beurteilen.
Müsste halt wahrscheinlich auch unter Erik Range streamen, dann in dem Moment.
Ja, naja, kann er das Pseudonym schon beibehalten.
Naja, dann ist ja für mich als Nutzer oder als Bewerter von ist das jetzt privat oder ist es nicht privat, ja nicht zu erkennen, wann ist es privat und wann nicht. Also außer man macht es daran fest, ob er damit Geld verdient oder nicht. Ob das ein Privatvergnügen ist, dann kann ich auch diesen Künstlernamen beibehalten. Was ich halt weiß, ist, dass da manchmal so Spendengeschichten laufen, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob das direkt an ihn geht oder an entsprechende Organisationen, aber ich glaube, es geht an entsprechende Organisationen, wo dann halt unten beim Stream immer so durchläuft, was weiß ich, Pustekeks 83 hat 100 Euro gespendet, weil da gibt es so YouTube-Videos, wo halt irgendwie die krassesten Spender dann halt irgendwie zusammengeschnitten wurden, das habe ich mal gesehen.
Das geht normalerweise direkt an ihn eigentlich.
Ja, es kann auch sein, dass das so ein Unterstützungsformat ist. Und dann ist es ja wieder kein Privatvergnügen von ihm, wenn er da so ein bisschen sein Crowdfunding drüber laufen lässt.
Das weiß ich noch gar nicht unbedingt, weil ich könnte das ja jetzt zum Beispiel auch machen und dann könnte ich trotzdem als, du kannst auch als Privatperson streamen und Spenden dann bekommen.
Ja, das ist halt die Frage, wie verwenden wir jetzt den Begriff der Privatperson? Aber bevor wir das hier zu sehr vertiefen, könnten wir einfach mal eine eigene Folge machen, wie Let's Player ihr Geld verdienen oder überhaupt Geld verdienen mit Spielen.
Ja, genau, Geld verdienen mit Spielen,
das wäre interessant. Weil ich merke schon, dass wir hier länger diskutieren drüber.
Sophie, was hast du mitgebracht?
Ich habe einen Artikel von derstandard.at mitgebracht. Der heißt Klimawandel, die radikalen Lösungen von Videospielen, ist von Sascha Brittner und ursprünglich in der 11. Ausgabe der WASD erschienen, die sich mit dem Thema Revolution auseinandersetzt.
Die WASD, ne? WASD ist erschienen und jetzt so in den Wochen danach, jetzt tröpfeln überall so die Artikel aus der WASD raus.
Undichtes
Teil. Teasern das so ein bisschen an. Ja, und darin geht es eigentlich darum, ja genau, wie Videospiele eigentlich mit dem also Klimawandel behandeln. Der Autor sagt so ein bisschen, es ist nicht irgendwie, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass in Videospielen irgendwie lebensfeindliche Umgebung ist, in der man irgendwie zurechtkommen muss. Aber unterscheidet dann eben einmal zwischen Spielen wie Fallout oder Half-Life, wo man also ich habe sie jetzt selber nicht gespielt, ich rede dem jetzt nach dem Mund, in denen man eben irgendwie eher auf sein eigenes Überleben setzt und weniger irgendwie versucht, was in der Welt zu ändern oder also zumindest nur sehr beschränkt. Und dann zwischen Spielen, wo eben irgendwie das also irgendwie sich ein bisschen größer damit auseinandergesetzt wird, okay, wie kann die Welt gerettet werden vor eben selbstverschuldeter Zerstörung. Und er nennt da, also er geht auf drei Spiele ein, nämlich einmal Abzu, Inside, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben hier im Podcast, und Horizon Zero Dawn. Und bevor ich da jetzt drauf eingehe, müsste ich, glaube ich, einmal eine dicke Spoilerwarnung aussprechen, weil er nämlich in allen drei Spielen die Enden verrät.
Und können wir das nicht machen?
Es ist halt.
Weil das ist jetzt, das ist ein blöder Zeitpunkt, um jetzt einfach für alle drei Spiele alles zu verraten. Also,
ich hätte mir jetzt eins rausgepickt, wenn ich ehrlich bin. Um das so ein bisschen, ich kann es halt super allgemein halten, aber es ist trotzdem Spoiler immer noch.
Ja. Wie macht man das jetzt am besten? Ja, weil das ist halt so ein Ding, ne? Welches würdest du denn gern machen?
Ich hätte jetzt Horizon genommen, weil ich mich damit am besten auskenne.
Nein, danke, das habe ich noch nicht gespielt.
Also können wir nicht, können wir ab Zoom machen?
Das habe ich halt nicht gespielt. Ne?
Also aber das hast du jetzt schon gelesen.
Ja, ich wurde jetzt gespoilert damit, ja.
Ja, können wir nicht über Inside reden? Das haben wir alle drei gespielt.
Ja, das ist nur so eine Sache. Das Problem ist halt, dass ich da seinen Ansatz nicht so gut nachvollziehen kann, weil er es halt ein bisschen anders interpretiert, als wir das getan haben.
Aber ist doch super, dann können wir doch darüber diskutieren, wie wir, ob wir zu dritt den Ansatz verstehen.
Ich kann halt nicht gewährleisten, dass ich es richtig wiedergebe, wenn ich ehrlich bin.
Okay, wir machen das jetzt einfach mal so. Wir machen jetzt einfach Spoilerwarnung für das Ende von Inside. Wir hatten ja schon mal eine Deep Reading-Episode, deshalb können wir ja hoffen, dass der Großteil unserer Hörer das Ende von Inside mittlerweile sowieso kennt. Machen wir eine Spoilerwarnung für Inside und wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt ihr am besten einfach mal so 2 Minuten vor. Spoiler ab jetzt.
Also ich halte es ja jetzt sehr allgemein. Ich gehe jetzt nicht so besonders genau auf Inside ein, sondern versuche das, also bezieht es auf Inside. Also eigentlich sein Punkt ist irgendwie, dass in diesen Spielen es eigentlich niemals der Mensch ist, der tatsächlich die irgendwie eine Lösung bietet für die die irgendwie die Zerstörung der Natur und der Welt irgendwie abwendet, sondern dass es eigentlich immer Technologie ist, die das am Ende erreicht. Also das ist so schwierig, wenn ich nicht über die Spiele reden darf, aber also bei Abzu fand ich es irgendwie ganz, ganz griffig, weil da eben die Menschheit schon längst ausgelöscht ist. Und also wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es jetzt nicht selber gespielt. Und eigentlich man ja irgendwie einen Roboter spielt.
Warum spoilerst du jetzt Abzu?
Ja, wir haben doch gerade eine Spoilerwarnung ausgesprochen.
Aber zu Inside.
Okay.
Okay, weiß man das vorher nicht?
Nicht so wirklich.
Ja,
aber
super.
Machen wir jetzt auch.
Okay, dann brauche ich es nicht mehr spielen.
Machen wir jetzt auch Nein, Quatsch. Das Ding ist ja, dann lass uns jetzt zu Abzu das machen. Weil bei Abzu ist es zum Beispiel so, Abzu ist halt auch nicht so ein Story-Ding. Also das ist nicht so ein, also die Tatsache, dass man selber ein konstruierter Roboter ist, ist halt schon in Abzu so ein bisschen dieses Moment.
Super.
Danke. Verzeihung. Ja, okay.
Ja, ich werde als Spoiler-Papst bezeichnet.
Ein Ausrutscher, ich bin direkt unten durch hier.
Ja, unten durch jetzt. Fahr fort.
Ja, okay, ich bleib jetzt
bei Abzu. Ja. Das interessiert mich nämlich auch eigentlich eher noch als Inside, muss ich sagen.
Ja, also, die Spielfigur, die man spielt, ist eben irgendwie ein Roboter. Und im Verlauf des Spiels, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann das Ziel, sich selbst abzuschalten, um die Natur, also damit die Natur nicht zerstört wird, oder? Oder das Leben im Meer, oder? Ich schau dich
jetzt. Also so würde ich es jetzt nicht lesen.
Nicht?
Also ich weiß nicht, der Autor hat es ja scheinbar so gelesen, des Artikels.
Ja.
Tatsächlich ist es aber so, dass man, also am Ende von Abzu in den Credits bin ich lustig rumgeschwommen mit der Spielfigur.
Okay.
Also, aber es geht in eine ähnliche Richtung, aber diese Selbstabschaltung, die ist für mich in Inside.
Aber ja gut, aber auf jeden Fall ist es immer nicht irgendwie der Mensch, der das dann schafft, sondern letztendlich immer die Technologie.
Ja, bei Inside ist es aber ja die, also entweder die Selbstaufgabe und Hingebung zu diesem Wibbly-Wobbly-Viech oder. Weil das Secret Ending spielt ja quasi nicht nach dem eigentlichen Ende.
Das kann man so oder so lesen, würde ich sagen.
Ja.
Aber lass uns erstmal beim Klimawandel hier bleiben.
Das ist so sein Hauptargument. Also Spiele sehen niemals die Lösung, dass der Mensch die Lösung bieten kann, sondern höchstens irgendwie die Basis dafür gründet und auf der dann die Technologie das Problem lösen kann. Hm.
Weißt du, also sagt er, warum er glaubt, dass das so ist? Also was ist der Hintergrund dessen?
Naja, diese drei Spiele, die er halt nennt.
Nein, aber ich meine, also warum das so ist. in den Spielen? Hat er da eine Annahme oder eine Theorie?
Ja, also da wäre ich jetzt sonst dazu gekommen. Also ich glaube, seine Begründung war dafür einfach, dass Spiele einfach einen sehr pessimistischen Blick auf die Zukunft haben. Immer erstmal davon ausgehen, dass die Menschen immer ungebremst und wohl wissend, dass es so ist, in die Apokalypse schlittern und da nichts gegen tun können.
Yay.
Ja, und deswegen ist es dann immer die Technologie, die es am Ende rausreißt, so gesehen.
Ja, aber sollen wir darüber schon diskutieren?
Ja, gerne.
Also das weil ich würde den Einwand bringen, wo kommt denn Technologie her? Also von Menschen, die neue Technologien schaffen. Ich denke da an Windräder, Solarpanels etc., die anstelle von anderen Technologien oder Produktionsweisen, Braunkohle und so weiter, halt cleaner sind und halt die Naturzerstörung halt aufhalten, beziehungsweise Adorno hat das mal in, ich glaube, der Dialektik der Aufklärung ist es beschrieben als Naturumwandlung, die halt nicht die Natur zerstört, ist die Idee ja der, also nicht nur der Aufklärung, sondern quasi der, wie man das abwendet. Und das Problem ist ja, dass wir nicht Natur umwandeln, während wir sie behalten, sondern dass wir sie halt zerstören und platt machen.
Ja, das war auch mein erster Gedanke, irgendwie, warum das irgendwie nicht ganz griffig ist. Aber ich glaube, er zieht eben, also er macht einen Unterschied zwischen Technologie, die der Mensch selber komplett steuert, und Technologie, die von selbst handelt und selbst entscheidet, was sie tut, ohne den Menschen als Auftraggeber zu haben, so gesehen. Also das ist halt in allen drei Spielen auch so, dass im Endeffekt der Mensch kein Mitspracherecht mehr hat.
Der Mensch wird sozusagen auch dann zugunsten der Fortexistenz überhaupt der Welt,
genau,
wird der Mensch eigentlich zum Objekt der Technologie. Und sozusagen die Verhältnisse kehren sich um, weil ich finde, du hast halt einen guten Punkt, Tobi, auch dass irgendwie der Mensch schafft ja auch die Technologie. In dem Falle ist es dann nur so, also der Mensch schafft die Technologie, der er sich dann wiederum aber unterwirft, um sozusagen das Schlimmste abzuwenden.
So dass die Technologie sagen kann, Gott ist tot.
Die Technologie wird quasi zu, genau, Gott, ja.
Nee, andersrum. Das Göttliche ist das, was ruht, und wenn die Menschheit ruht, also nicht mehr existiert und die Technik übernimmt, dann kann die Technik sagen, Gott ist tot. Also im Sinne von, die Menschen sind nicht mehr da.
Ja, ich würde
also weil das Schöpferwesen dann tatsächlich ein Wesen gewesen ist, also weil aus der Perspektive von künstlicher Intelligenz kann Technologie tatsächlich noch mehr als Nietzsche, der ja damit aus meiner Sicht was anderes meinte, also quasi die moralischen Zerfall und so weiter, wobei ich da Nietzsche nicht genug kenne, aber einfach nur als lustige Floskel war halt meine Idee, Menschen sind der Schöpfer, und dann der tatsächlich greifbar physikalisch zu finden, auch die Gräber und irgendwie und so weiter, und dass aber dann die künstliche Intelligenz feststellen kann, unser Schöpfer ist aber tot und wir sind jetzt quasi die Subjekte. Und dadurch wird halt die Menschheit tatsächlich zum Objekt, aber zum göttlichen Wesen, weil göttlich ist halt das in Anführungszeichen Perfekte, das was halt sich nicht mehr weiterentwickeln muss und ruht.
Ja, wobei das natürlich auch die Frage, also ich glaube, das ist in den Spielen tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, wie da der, also welche Rolle da der Mensch spielt. Ich sehe da einen starken Unterschied zwischen Abzu und Horizon.
Mhm.
Aber dazu können wir dann ein andermal, können wir da nochmal genauer drüber sprechen. Ich würde sagen, wir machen noch Nummer 3.
Ja.
Paul Ryan hat ein Interview gegeben mit gamesindustry.biz, B-I-Z. Paul Ryan habe ich geschrieben?
Heißt der nicht anders?
Heißt der nicht Jim Ryan?
Ist das nicht die Jimquisition?
Nee, der heißt gar nicht. Wo habe ich denn das im Moment?
Ist das nicht der Titel
von jetzt funktioniert nicht oder mal ist das ein der Link.
Ich glaube, das ist ein anderer.
Jimquisition ist Jim Sterling.
Ah, das stimmt. Das
hat jetzt gar nichts zu tun. Jim Ryan heißt er natürlich nicht Paul Ryan. Jim Ryan hat ein Interview gegeben, das ist von PlayStation, mit gamesindustry.biz, mit Christopher Dring. Das Interview war am 19. Juni. Und da hat er ein paar Worte verloren, die strategisch als Unternehmenskommunikation Naja, ich sag mal, sie sind nicht so klug.
Hatte er dabei Nasenbluten?
Nasenbluten?
Ja. Ist egal.
Was ist denn für Nasenbluten?
Ach, ich wollte auf die E3 verweisen.
Und ach so, auf dieses Devolver, auf die Parodie.
PR.
Also, die Frage, die ihm gestellt wurde, war folgende, bezog sich auf die E3. And one of the things you didn't really show were indie games. You didn't really show any last year either. Now clearly indie games are coming to PS4 all the time. So why aren't you showing them anymore? Und hier ist der Wortlaut von Jim Ryan. One of the things we have realized is that these video colleges of 10 indie games shown in a minute is almost meaningless. Nobody can really learn anything about the games in that sort of time. It is almost viewed as wasted time. There was a time and a place in the early stages of the life of PS4 to make statements. It was more about making a statement that we are serious about the indies and that we are doing this and that with the indies. No Man's Sky and so on and so forth, which broke out from that and carved its own niche. You know, right now we have tons of indie content on the platform, and the fact that we elected, along with many other things such as Gran Turismo and Playlink, not to give it its own spot on the stage this week in no way means it is not important, or it is not there, or we don't worry about it. It was just good to talk about it in 2013-14. It is less relevant now. We have VR to talk about now, for example. Zitat Ende. Was er also im Grunde sagt, ist, also das Ding ist hier so ein bisschen mit diesem viel zitierten Absatz dieser Woche, das ist natürlich auch ein bisschen alles überdreht wiedergegeben worden. Das Problem ist einfach, er sagt ja im Grunde schon, hey, Indie-Titel sind PlayStation nach wie vor wichtig. Es gibt nach wie vor super viele Indie-Titel auf der PS4 und das ist auch wichtig, dass wir das weiterhin machen. Allerdings verwendet er halt so Formulierungen, oh, die sind manchmal so ein bisschen so, it is almost viewed as wasted time, sozusagen. Mhm. Wieder als Indie-Spiele auf der E3 dazu zeigen, ist verschwendete Zeit. 2013, 2014, da konnte man gut über Indie-Spiele reden, it is less relevant now. Das ist so ein bisschen, es klingt ja sehr schmerzhaft. Es ist einfach eine Art und Weise der Kommunikation darüber, die ich sehr problematisch
finde. Wobei, das mit dem wasted time hatte ich jetzt aber so verstanden, dass wenn man Indie-Spielen nicht genügend Raum geben kann, sondern halt irgendwie 10 Indie-Spiele hintereinander klatscht und dann halt irgendwie, du siehst 5 Sekunden Inside, dann siehst du 5 Sekunden Abzu und im Endeffekt hast du halt irgendwie einen Jungen im Wald gesehen, irgendwie was Blaues im Meer und kannst halt eigentlich nichts damit anfangen. Und also dann wäre die Frage, warum gibt ihr den Titel nicht mehr Zeit, damit man irgendwie ein bisschen auch sich damit auseinandersetzen kann. Aber ich würde es halt auch schon sehen, dass so diese zusammengeworfenen Videos, wo du eigentlich nicht wirklich greifen kannst, was sehe ich da gerade, schon verschwendete Zeit sind und dem künstlerischen Anspruch der vielen Spiele und auch dem Inhalt nicht gerecht werden. Aber dann würden sie halt wenigstens vom Titel her benannt werden. Also auf der einen Seite würde ich sagen, ja, stimmt, auf der anderen Seite aber, naja, aber irgendwo muss ich mal den Namen Inside oder Abzu oder was auch immer gehört haben, damit ich das Spiel vielleicht auch dann für mich entdecke. Weil da ja auch häufig der Vorteil ist, dass es da eine gewisse Community gibt, die solche Spiele nach oben spülen.
Das Ding ist einfach irgendwie, ich stimme dir zu und ich stimme auch Jim Ryan hier zu, diese Collagen, wo irgendwie so schnell geschnittene Indie-Titel hintereinander sind, die geben mir auch nicht wirklich viel, du hast schon recht.
Die können auch gefährlich sein, also bei diesen E3-Videos, da ging es nicht um Indie-Games, saß ich aber teilweise davor und dann war so diese Extrapolation da, dass ich halt kurz gesehen habe, ein Spiel, einen Titel und mir halt dachte, oh, ist das langweilig. Also das kann halt auch für das Spiel schädlich sein, weil man dann halt nur kurz sieht, Junge im Wald, langweilig.
Aber das Ding ist natürlich, wie, also im Gegenzug fände ich es dann schon gut und ich finde, das hätte Sony bei dieser E3, also gerade Sony bei dieser E3 durchaus mehr machen können, Indie-Games schon noch ein bisschen mehr Raum zu geben und schon irgendwie zu sagen, hier sind zumindest von diesem riesigen Showreel, was sie da ja hatten, irgendwie 2 Titel wie Inside oder sowas, die wirklich ein bisschen Zeit bekommen. Es gibt ja genug.
Es wäre auch genug Zeit gewesen. Also bei verschiedenen Konferenzen bei der E3 habe ich mir auch gedacht, was soll denn dieses ewig lange Gequatsche dazwischen, was halt klingt wie eine schlechte kopierte Apple-Werbung. Also irgendwie biggest games we ever made, better than ever. So, dann noch lieber weniger quatschen, mehr Spiele.
Das Thema der Woche. Was ist denn das Thema der Woche überhaupt? Wie nennen wir es? Killerspiele im Unterricht? Irgendwie sowas?
Nee, ich würde eher sagen, sowas, was so an Zombies erinnert. Sowas wie, weil das ist so eine nicht tot zu kriegende Diskussion, die immer wieder auftaucht. So an Halloween springt die wieder aus ihrem Sarg und sagt, ich würde sagen, Nacht der lebenden Diskussionen oder so.
Ja, warum nicht?
Ja.
Nacht. Gut. Und das Thema der Woche. Nacht. Die Nacht oder nur Nacht?
Oder Fear of the Walking Killerspieldebatte. Das finde ich besser. The Walking Killerspieldebatte finde ich gut.
Ich finde Nacht der lebenden. Nach
der lebenden Spieledebatten?
Killerspieldebatten.
Nacht der lebenden Killerspiele?
Ja.
Aber Nacht oder die Nacht? Das ist schon wichtig.
Naja.
Mit Artikel oder ohne? Was findet ihr?
Also im Englischen bei Romero ist es Night of the Living Dead und nicht The Night of the Living Dead.
Okay, das Thema der Woche. Nacht der lebenden Killerspiel-Debatte. Es gab da so einen Artikel, der hat so ein bisschen für Furore gesorgt.
Nacht der lebenden Killerspiele finde ich übrigens besser, weil Zombie gibt's nicht und Killerspiele ist ja auch so ein Konstrukt.
Thema der Woche. Nacht der lebenden Killerspiele. Es gab da so einen Artikel im Verlauf der letzten Woche, der ein bisschen für Furore gesorgt hat in den sozialen Netzwerken, in dem kompletten Games-Diskurs. Und Tobi, du hast den jetzt gelesen und hast den mitgebracht. Du wirst uns kurz mal erzählen, worum es dabei geht, ne?
Ja, der Artikel ist von Michael Felten auf Zeit online und trägt den Titel Werden Kinder bald in der Schule Killerspiele spielen? Und das ist so in so einem Segment, wo er auf Elternfragen antwortet. Also er ist Lehrer und dann stellen Eltern ihre Fragen und dementsprechend gibt es erstmal ein längeres Eingangszitat, weil ich finde, um auf seine Antwort eingehen zu können, muss man auch kurz die Frage kennen. Also, die Elternfrage. Siehst du, sprudelt kürzlich mein 15-Jähriger ganz ungewohnt los. In Norwegen gibt's jetzt Computerspiele im Unterricht, auch mit Ballern und so. Und wenn er dem Lehrer virtuell einen Kopfschuss verpasst, wird er von dem sogar gelobt. Im Unterricht hatte seine Klasse über einen Zeitungsartikel zum Thema diskutiert. Muss ich befürchten, dass mein junger Sohn demnächst ganz offiziell an Killerspiele gerät? Und müsste ich mich dann damit abfinden? So, jetzt kommt die Antwort von Michael Felten.
Darf ich kurz was fragen, bevor du die Antwort gibst?
Ja, klar, natürlich.
Ist Killerspiele da in einfachen Anführungszeichen gesetzt?
Nein.
Das ist schon mal interessant zur Kenntnis zu nehmen, weil
also
es ist nämlich
das,
auch nicht so.
Und ich habe das hier in mein Node-Programm rüberkopiert direkt. Also ich wüsste nicht, dass da welche gewesen wären, weil ich habe daran nichts gelöscht, verkürzt oder sonst irgendwas.
Das ist tatsächlich so, auch wenn ich den Artikel hier aufrufe, der Begriff Killerspiel kommt zwar nur dreimal im Artikel vor, inklusive Titel, aber er ist nirgends in Anführungszeichen, was ich dachte, sich in den letzten Jahren ja so etabliert hat. Hm. Okay, fahr fort, entschuldige.
Ja, beziehungsweise wir können ja auch noch kurz was zu der Frage sagen, um die nochmal zusammenzufassen. Also es geht ja anscheinend gerade um die Frage der Stellung von Videospielen im Unterricht, dass mit der veränderten Sichtweise auf Videospiele halt auch eine Möglichkeit wird und halt hier so eine fiktive Geschichte, wo eine Mutter Angst hat, dass sie sich damit abfinden muss. Also was darf Schule eigentlich anbieten und welche Möglichkeiten haben Eltern, sich in Anführungszeichen vielleicht auch dagegen zu wehren, weil ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass es ja ein Angriff ist, aber um die Frage des Schutzraums Schule ja vielleicht auch so ein bisschen. Genau, Also, und er antwortet jetzt, das ist jetzt kein Zitat, sondern meine Zusammenfassung, gewaltverherrlichende Computerspiele sind als Freizeitbeschäftigung weit verbreitet. Hier ist auch der Bezug direkt mit gewaltverherrlichend, auch im Originaltext gewesen. Noch kein Grund, sie in den Bildungskanon der Schule aufzunehmen. Also er bringt das Argument, das ist jetzt irgendwie, hat eine neue Stellung, aber deswegen müssen wir sie ja nicht in die Schule lassen. Und, Zitat, gegenüber der Flut verrohender digitaler Angebote darf und muss gerade die Schule als Schutzraum verstanden werden und bewahrt werden. Also das ist so ein bisschen der Punkt von, das ist weit verbreitet, aber das ist noch kein Grund, sie da reinzulassen und wir müssen uns dagegen wehren. Und dann kommt er so mit diesen ganzen verschiedenen Forschungsergebnissen, Studienergebnisse, die ja auch so ein bisschen durch den Diskurs immer mal wieder durchwabern, also referiert auf Spitzer und auf diesen Professor
Christian Dr. Pfeiffer.
Christian Pfeiffer, der diesen Aufruf gegen Killerspiele unterschrieben hat. Das würde ich jetzt gerade einfach mal überspringen. Dazu können wir gleich nochmal weiter diskutieren, inwiefern das auch Sachen sind, auf die man sich unbedingt beziehen sollte. Und er sagt dann auch noch weiter, es gibt zwar keinen kausalen Zusammenhang zwischen diesen Spielen, die als Killerspiele betitelt bzw. betitelt werden und zum Beispiel bei Amoklauf. Und teilweise ist es auch nötig, dass man irgendwie, dass die Effekte, die man halt irgendwie beobachtet, eintreten, dass man auch Gewalterfahrungen in der Familie macht. Also das hat er auch mit drin, sagt aber, naja, aber das ist ja noch lange kein Grund, dass, Zitat, seelische Verrohung und Abstufung da in der Schule stattfinden, also beziehungsweise hier keine wissenschaftlichen Belege, dass es eine Kausalität gibt, habe ich mir aufgeschrieben, aber seelische Verrohung und Abstufung werden in vielen Fällen durch häufigen Konsum begünstigt.
Darf ich da auch, ich nehme an, es geht gleich noch weiter, aber auch da wieder eine Zwischenfrage zur Begriffsverwendung. Ja. Er verwendet tatsächlich das Wort seelisch, befürchte ich.
Ja.
Ich will das nur an einer Stelle mal kurz sagen, ich habe das tatsächlich auch, ich habe jetzt auch Vorkorrektur von Bachelorarbeiten und sowas gemacht. Wenn dieses Wort, der Begriff Seele und oder Geist irgendwo vorkommt, dann gehen bei mir sofort die Alarmglocken an, weil ich finde irgendwie, also dann bitte erklären, was ist denn die Seele? Mhm. Ja? Oder was ist denn der Geist? Weil ich finde irgendwie, es gibt, das ist eine Terminologie, Gesundheit?
Ja.
Ist eine Terminologie, die eigentlich so zumindest in der akademischen Sphäre nicht mehr legitim zu verwenden ist, ohne sie zumindest zu reflektieren.
Ja, ist aber auf der Gesetzesebene zum Beispiel relevant, weil es auch den Punkt der seelischen Behinderung gibt, der also tatsächlich auch relevant ist für zum Beispiel Vormundschaften und solche Geschichten. Und ich kenne mich da jetzt nicht super gut aus, aber ich würde halt denken, dass es auch so ein bisschen in Verbindung steht, weil eine seelische Behinderung würde ja auch bedeuten, dass ich auf eine gewisse Art und Weise seelisch verroht bin, also gegebenenfalls entweder meine Emotionen nicht ausdrücken kann oder mich falsch verhalte und auf bestimmte Dinge nicht mehr reagiere und zum Beispiel gewalttätig bin. Das würde ich auch als eine seelische Behinderung an der Stelle verstehen, weil man ja nicht mehr in der Lage ist, irgendwas festzustellen. Aber ich gehe mal kurz nicht, weiter.
Also ich weiß, was damit gemeint ist, aber ich finde einfach den Begriff der Seele, auch wenn er in Gesetzestexten vorkommen mag, auch da finde ich es nicht richtig. Weil ich finde, das rekurriert natürlich auf eine christliche, auf eine kirchliche Tradition. Aber ich finde ihn an der Stelle dann deplatziert, weil das, was du sagst, kann man ja auch ausdrücken als emotional oder als psychisch oder sowas. Ja, das wollte ich nur dazu anmerken, weil das ist auch was tatsächlich, also wer von euch da draußen vielleicht irgendwie eine Hausarbeit oder Bachelorarbeit oder irgendwie sowas schreibt, wenn ihr den Begriff, also Begriffe wie Seele und Geist und sowas mit Bedacht verwenden.
Genau, also und das bringt ja halt auch als Gegenargument zu dem Punkt, attraktive Online-Spiele würden strategisches Denken und Treffsicherheit trainieren, sagt er, aber das ist ja kein Grund, an Gewaltmustern geschulte Persönlichkeit riskieren bei den Schülern, wo dann halt so eine seelische Verrohung eintritt und das begründet er dann nochmal mit dem Vergleich zwischen Werbung und Computerspielen, das ist ja auch Werbe, haben Effekte, sind in Anführungszeichen manipulativ. So, ich sehe eine Cola im Fernsehen und dann kaufe ich mir eine Cola und das wäre ja bei Spielen ähnlich. Genau. Und er kommt dann im Endeffekt zu dem Schluss, dass vor allem Eltern dazu gefordert sind, jetzt holst du dir eine Cola, häusliche Verantwortung zu haben, aber dass viele Eltern, die meisten Lehrer übrigens auch, haben keinen blassen Schimmer davon, was ihren jungen und älteren Sprösslingen medial so treiben. Also er spricht sich aus für mehr Elternverantwortung und mehr Lehrerverantwortung und bringt halt hier davor noch relativ viele von diesen Studien beziehungsweise Verweisen ins Feld, worüber ich ganz gerne tatsächlich diskutieren würde, ob er da nicht handwerkliche Fehler macht.
Möchtest du das zuerst machen? Die handwerklichen Fehler bezüglich der Studien? Denn ich frage mich, also was fasst er denn als Forschungsstand zusammen? Der kausale Zusammenhang, sagtest du ja bereits, gilt als gegenwärtig zumindest nicht nachgewiesen.
Genau, also er hat zwei Artikel, auf die er verwiesen hat. Das ist einmal auch ein Artikel auf zeit.de und einen Artikel auf computerbild.de, was ich allein schon von der Quelle her schwierig finde. Und er verweist halt auf Manfred Spitzer, Autor zum Beispiel von Vorsicht Bildschirm, der ja jetzt auch nicht unbedingt umstritten ist. Also der so diese Vorstellung von irgendwie neuronalen Netzwerken, die sich bilden, dadurch, dass man sie halt nutzt. Und wenn man zu viel vom Bildschirm sitzt, dann tun halt andere Wege, wie muss man sich vorstellen, wie so Wanderpfade, die verwachsen dann halt wieder und werden nicht genutzt. Und wenn ich halt ständig Computerspiele spiele, dann ist das so, als würde ich ständig auf dem gleichen Wanderpfad laufen und dann gibt es da halt einen Weg in meinem Kopf. Und dementsprechend wäre das so und so weiter und so fort. Und er ist halt ja massiv umstritten. Da muss man jetzt sagen, ja gut, Leonardo da Vinci war irgendwie auch mal massiv umstritten, aber trotzdem hat Spitzer jetzt keinen Stand in der Community, dass man sagen könnte, das ist gerade der State of the Art, also irgendwie das, worauf wir uns alle beziehen und einigen können, und dementsprechend ist es schon schwierig, da so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Außenseiter in der wissenschaftlichen Debatte anzuführen. Und dann hatte er halt einen
Warte, darf ich zu Manfred Spitzer was sagen?
Ja.
Bei Manfred Spitzer ist so ein bisschen die Sache, das ist mir schon häufiger aufgefallen, der ist also aus einer neuropsychologischen Perspektive, glaube ich, ist er durchaus etabliert, hat auch ein gewisses Renommee. Und er hat auch nicht Unrecht mit seinen Feststellungen. Die sind auch jetzt akademisch nicht unbedingt, das ist kein Pfusch. Aber was bei Manfred Spitzer so ein bisschen das Problem ist, ist ja sozusagen die normativen Forderungen, die er daraus ableitet, die, wie ich finde, also völlig fehlgeleitet sind. Weil es ja immer einen Unterschied nochmal gibt, und das ist, glaube ich, auch bei der sogenannten Killerspieldebatte, ist es ja seit jeher ein Problem, dass man also aus den wissenschaftlichen Daten, so wie sie nun mal sind, so wie diese Erkenntnisse nun mal sind, werden gewisse Forderungen abgeleitet und diese Forderungen gehen teilweise ins Absurde.
Ja, ich würde halt auch denken, dass er wahrscheinlich in seinem Fach schon auch keinen Fusch betreibt und so weiter, aber da, er wagt sich ja quasi ein Stück weit aus seinem Fach heraus und setzt sich damit Medien auseinander. Außerdem, ja, die normativen Forderungen. Ich habe mal ein Interview, nicht ein Interview, eine Debatte mit ihm gesehen, wo er saß da mit Lobo und so.
Hat Lobo, Sascha Lobo beleidigt aufgrund seiner Frisur.
Das fand ich schon allein für einen Universitätsprofessor oder für einen Wissenschaftler in der öffentlichen Debatte arg schwierig, aber das ist nochmal eine andere Debatte, sich so zu verhalten. Da habe ich mich fremdgeschämt. Genau, aber da hat er zum Beispiel auch gefordert, solche Geschichten wie irgendwie Computer erst irgendwie, ich glaube ab 10 oder 12 oder irgendwie erst ab 10, also ein relativ hohes Alter, wo man sagen müsste, naja gut, da ist dann, wo ich mich halt immer frage, ja gut, was heißt das dann im Endeffekt, dass ich gegebenenfalls mit 20 irgendwo in einem Job eingestellt werde und halt gegebenenfalls überhaupt gar keine Computerfähigkeiten habe, wo ich halt immer antworten würde, die Gefahren mögen ja alle da sein und vielleicht haben sie da ja auch ein Stück recht, aber müsste unsere Antwort darauf nicht Medienkompetenz sein? Also wenn wir sagen, unsere Kinder spielen zu viel oder unsere Jugendlichen spielen zu viel oder spielen das Falsche, dass man mit ihnen darüber redet, was sie spielen, wann sie spielen und dass sie auch selber für sich merken, wie viel sie spielen, genauso wie man mit Kindern darüber spricht, wenn sie die ganze Zeit Chips essen, wie viele Chips sie essen, so, dann ist ja Chips essen nicht das Böse, sondern die Affektkontrolle, die anscheinend nicht da ist. Genau, und darf ich zu dem zweiten Punkt oder wolltest du weiter über Manfred Spitzer reden?
Nee.
Das würde ich
auch
mühsam finden. Und dann war ja dieser Artikel auf Zeit online auch, auf den er verwiesen hat, der hieß, zu viel Smartphone macht Kinder krank, wo ich mich schon gewundert habe, was hat das denn jetzt mit Smartphones zu tun, diese Killerspieldebatte, wo ich dann okay verstanden habe, es ging da auch um Medienkonsum, aber da ist halt auch der Punkt, dass die ganzen Ergebnisse von dieser Studie beziehungsweise von diesem, in dem Artikel wird halt auch nochmal darauf verwiesen, Zitat, die Würzburger Medienpsychologin Astrid Karolus relativierte dagegen die Ergebnisse der Untersuchung. In der Studie würden lediglich statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen der Nutzung digitaler Medien und bestimmten gesundheitlichen Folgen nachgewiesen, nicht aber eine klare Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Also er hat halt einmal Spitzer und dann nochmal diese Studie, die ich jetzt gerade nicht weiter groß ausführen kann. Das ist die Ergebnisse der Blick-Medienstudie 2017, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler, CSU, vorgestellt hat. Also wo bei mir zumindest erstmal das Gefühl da war, irgendwie stimmt doch hier was nicht.
Ich würde aber gerne mal nochmal zur Kernfrage des Artikels eigentlich kommen. Nämlich diejenige, soll die Schule ein Schutzraum sein vor den Einflüssen, soll ich jetzt digitaler Spiele oder soll ich Killerspiele sagen?
Es geht ja nicht um digitale Spiele.
Es geht um Killerspiele,
ne? Es geht um ein Konstrukt, worüber man diskutieren müsste, ob das überhaupt so stattfindet. Problem A und Problem B ist, ja, also wenn es dieses Konstrukt Killerspiele real gibt, also wenn man sagen kann, ja, Spitzer und so weiter haben recht, Spiele sind, also und vor allem solche Spiele sind gefährlich und es gibt irgendwie Shooter, die machen mich aggressiv und so weiter. Ja klar, da muss Schule da ein Schutzraum sein. Also weil Kinder und Jugendliche haben Recht auf körperliche und auch wieder seelische Unversehrtheit und einen...
Nicht, dass sie noch geisteskrank werden.
Sollen in der Schule ja irgendwie zu mündigen Bürgern und so weiter erzogen werden und nicht zu Amokläufern. Ja, dann ist die Antwort darauf ziemlich einfach. Ja.
Aber das Ding ist doch, wenn wir jetzt, also ich weiß ja nicht, was da sozusagen die Elternbefürchtung ist der Verwendung von Spielen in der Schule. Aber soweit ich weiß, ist es doch nicht so, dass das Ziel jetzt ist zu sagen, wir bringen den Kindern jetzt die besten Strategien in Counter-Strike bei.
Was ich gerade noch vielleicht dazu einwerfen würde, weiß jemand von euch, wie dieses Modell in Norwegen überhaupt aussieht?
Nein.
Ja, weil, leider also nicht. Das ist nämlich meine Frage, weil ich glaube kaum, dass sie da einfach die Schüler Killerspiele spielen lassen und das nicht reflektieren, so. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, deswegen fände ich es eigentlich gerade interessant, mal zu schauen, wie dieses Konzept überhaupt aussieht.
Ich glaube auch, also tatsächlich ist es ja so, kann mir das auch nicht vorstellen, ich nehme mal an, dass in Norwegen da einfach der Gedanke der Medienkompetenz ein bisschen stärker vertreten ist und dass die mit den Schülern vielleicht Spiele spielen, ebenso wie es vielleicht bei uns jetzt gängig ist, Filme zu schauen. Ja, wo man also Filme schaut, die gewisse Perspektiven aufzeigen, über die man dann diskutiert im Anschluss. Das machst du im Deutschunterricht mit allen möglichen Büchern. Ja. Und ich glaube, vielleicht kann man das auch, ich weiß, dieser Medienvergleich, der ist immer so ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt in der Schule Macbeth lese, dann das ja auch nicht, um den Kindern beizubringen, dass Gewalt total cool ist, ja, und dass irgendwie das Niederschlachten von allen irgendwie, dass das total Spaß macht. Sondern ich mache das ja, um einen literarischen Gehalt zu vermitteln und um auch dann vielleicht über Macbeth analytisch zu sprechen. Etwas, das man, wenn man das Medium Computerspiele als Kulturgut ernst nimmt, durchaus in der Schule machen kann.
Also der Westen schreibt im Jahr 2016 wohlgemerkt, was genau trainiert werden soll, steht noch nicht ganz fest. 2 Spiele pro Schuljahr sollen es sein, sagt Jonstadt. Bisher stünden Dota 2, League of Legends und Counter-Strike Global Offensive zur Wahl. Auch der passende Lehrer sei noch nicht gefunden. Er habe aber bereits Kandidaten im Auge, sagt der Projektleiter. Je nachdem, welche Spiele gerade im Unterricht im Mittelpunkt stehen, konnte man auch Experten per Skype hinzuschalten. Außerdem hätte ich gerade noch mal einen Einwand. In der Schule dürfen auch keine Spiele oder Filme gezeigt werden, die für die Altersgruppe nicht geeignet ist. Also, Counter-Strike ist ab 18, dürfte also auch nur in einer gymnasialen Oberstufe zum Beispiel oder in der Berufsschulklasse gespielt werden. Da ist es ja ein Spiel, was die Jugendlichen sowieso spielen dürfen. Das ist auch von der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien nicht zensiert. Das heißt, es gibt da einen klaren Stempel für, ist
Es ist nicht nur, also zensiert sowieso, ja, indiziert, aber es ist von der USK als
ab, genau, 18 also, freigegeben. Genau, es ist ab 18, genau, es ist dementsprechend für die Altersgruppe freigegeben, ist dementsprechend für die Altersgruppe in dem Sinne nicht gefährdend, also und dementsprechend darf es von diesem Jahr gespielt werden. Und dann finde ich es doch gut, dass man dann sagt, okay, das ist ein Spiel, was ihr wahrscheinlich auch spielen dürft und wahrscheinlich auch spielt, weil das sind die beliebtesten Spiele. Oder je nachdem, welches Spiel man ansonsten gerade nimmt, und spricht darüber. Ja. Also Medienkompetenz tatsächlich. Und auch mal zu reflektieren, was macht ihr da eigentlich gerade? Warum ist es für euch wichtig? Und warum spielt ihr das?
Ja. So. Also, sorry, aber ja. ich denk mir auch, also es ist ja nicht sinnvoll, so, irgendwie Spiele komplett aus irgendwie zu verbannen. Erstmal werden sie dadurch nur interessanter für Jugendliche vermutlich, wenn sie überall tabuisiert werden.
Ja, sagt und, das MOG in Frankfurt zum Beispiel auch, ja. Dass das gegebenenfalls ein Problem ist.
Und zweitens, wo, wenn nicht in der Schule, kann denn reflektiert über sowas gesprochen werden? Also Schule ist doch eigentlich eine super Plattform dafür.
Ja, und gerade wenn wir ja Angst davor haben, dass das einen schädlichen Einfluss hat, ob jetzt nur legal oder nicht legal, dann müsste man doch darüber sprechen.
Genau.
Wenn du annimmst, dass in der Schule die Jugendschutzrichtlinien eingehalten werden, wovon auszugehen ist. Ja. Das ist ja sowieso erstmal die grundsätzliche Voraussetzung, um das überhaupt machen zu können, weil ist natürlich klar, ich zeige ja auch nicht Leuten da irgendwie so
einen
Gore-Splatter-Film, der irgendwie indiziert ist oder sowas vor irgendwelchen Siebtklässlern. Das ist selbstverständlich. Und wenn das eingehalten wird, der Jugendschutz,
ja,
dann frage ich mich, also inwiefern, ne, nehmen wir einfach mal an, das ist so, der Jugendschutz wird eingehalten, es kommt dann keine Spiele in die Schule, die tatsächlich, dann kommen doch überhaupt keine Spiele an Jugendliche oder Kinder, die Killerspiele sind oder als Killerspiele zu verstehen sind.
Dementsprechend ist die Frage von der Mutter oder Vater, ich weiß es jetzt gerade nicht, wegen dem 15-Jährigen auch einfach zu relativieren beziehungsweise zu beantworten mit, da brauchen sie sich keine Angst haben, die Spiele sind aber 18.
Und außerdem ist sowas wie Dota und League of Legends überhaupt kein Killerspiel.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Wenn es denn überhaupt Killerspiele gibt.
Wenn es überhaupt Killerspiele gibt, also sagen wir mal Spiele mit expliziter Gewaltdarstellung und wenn wir jetzt Counter-Strike, was in seiner Gewaltdarstellung natürlich milde ist, als ein solches definieren wollen, ist Counter-Strike, ist das ab 16 oder ab 18?
Das ist ab 18. Definitiv.
Meinst du?
Ja.
Ich meine, es könnte sein, dass es mittlerweile ab 16 ist.
Ich guck mal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ab 18 ist.
Also früher war es ab 18. Ich könnte mir vorstellen, dass es mittlerweile sogar ab 16 ist.
Würde mich sehr überraschen.
Counter-Strike hat gar keine explizite Gewaltdarstellung in dem Sinne. Ich glaube, da gibt es ja nicht mal Blut oder so, ne?
Ich glaube auch.
Ich glaube, das kannst du irgendwie patchen oder irgendwie reinmodden oder sowas. Ich habe schon super lange kein Counter-Strike mehr gespielt. Counter-Strike Global Offensive.
Also, spannenderweise hast du recht, überrascht mich tatsächlich. Counter-Strike, Global Offensive, wohlgemerkt, ist von der USK 16 und PEGI 18.
Genau. Und damit wäre es dann zum Beispiel so, das finde ich eigentlich da Tobis Schlussfolgerung ganz richtig, Eltern, die dann ankommen und sich sorgen, denen kann man halt sagen, hey, wir halten uns an die USK-Richtlinien, die Spiele werden kritisch reflektiert, es kommt ganz gewiss kein Spiel, das nicht, also das von der USK als Kinder- oder jugendgefährdend eingestuft ist in die Schulklassen.
Ja, wobei man dann natürlich sagen könnte, gegebenenfalls hat das Elternteil eine prinzipielle Abneigung gegen Computerspiele und solche Spiele, also gegen Action-Shooter, wo dann auch nicht hilft zu sagen, ja, es gibt es dann erst ab 16, also sie haben noch ein Jahr Schonzeit, sondern da geht es ja anscheinend prinzipiell um die Angst, dass dann der 16-jährige Sohn dann wahrscheinlich in der Schule das spielt und hier wird ja auch verwiesen auf, da darf man denn dem Lehrer einen virtuellen, steht da mit dabei, Headshot verpassen und wird von diesem auch noch dafür gelobt, was ja auch so diese Angst vorm Amoklauf gegen die Lehrer Angst macht. Wobei ich aber auch nochmal sagen muss, bei dem einen Absatz war ja auch dieser Punkt, dass die Effekte dieser Studien teilweise halt erst eintreten, wenn Gewalterfahrung in der Familie stattfindet. Also man ja auch nachgucken muss bei den Fällen, wo es zu Amokläufen gekommen ist oder Gewaltanwendung, wie sind da die Gesamtumstände? Also ein Freund von mir hat auch irgendwie mit 16 halt irgendwie Action-Shooter gespielt und so weiter, aber der hat halt immer ein gutes Familienleben gehabt, wo niemand auf die Idee gekommen wäre, er spielt da diese Spiele, so, wo ich halt sagen würde, es ist doch viel relevanter für die Entwicklung eines jugendlichen Kindes, ob ich Gewalterfahrungen in der Familie, in der Schule oder sonst wo mache und was ich für ein Sozialleben habe, als was ich für Medien konsumiere. Und die Medien sind doch auch teilweise Ausdruck dessen, was meine Persönlichkeit schon ausmacht. Also wenn ich gegebenenfalls tatsächlich psychische Probleme habe und so weiter, fühle ich mich vielleicht auch mehr angesprochen von solchen Medien, dann ist es aber doch eher Ausdruck des unterliegenden Problems als des als das Spiel. Also das Spiel verursacht ja nicht die Persönlichkeit, sondern gegebenenfalls fühle ich mich halt zu irgendwelchen Shootern, die ich ja dann auch auf eine andere Art und Weise spiele, als vielleicht jemand, der das als E-Sport betreibt, spiele.
Ja, das ist immer die Kausalitätsfrage, die ja mithin in der Medienforschung, also in der Medienwirkungsforschung nicht geklärt ist. Es kommen dann ja noch andere Faktoren dazu und er sagt auch, ich habe nochmal hier einen Absatz, den ich noch ganz interessant finde, denn es gibt ja auch in der Medienwirkungsforschung nicht nur die Untersuchung nach den Inhalten und nach der Wirkung der Inhalte, sondern allein schon die Zeit, die auf Medienkonsum verwendet wird. Wenn man jetzt feststellt, also da erkenne ich das im Moment, weil ich mich ja mit Politik und Unterhaltung im Forschungsprojekt im Moment beschäftige, dass wenn Leute sich einfach viel mit Unterhaltungsformaten im Fernsehen befassen, dann haben sie einfach weniger Zeit, um andere Dinge zu tun. Das ist sozusagen das ganz simple Argument. Und da heißt es in dem Artikel, den wir hier gerade besprechen, von Michael Felten auch, Zitat, und dann sind da ja auch noch die Faktoren Zeitverlust und Bewegungsmangel. Junge Menschen sollten eigentlich nicht Stunde um Stunde mit innerer Anspannung und gekrümmten Rücken in destruktiven Aktivitäten versinken, sondern sich bilden, sich bewegen, sich befreunden. Zitat Ende. Ich wünschte.
Meint er damit Killerspiele oder die Schule?
Er meint damit,
ja, das ist nämlich genau das provokante Aussage, ich weiß, aber man könnte das jetzt auch, man könnte auch sagen, stundenlang vor irgendwie mit gekrümmten Rücken von einem Matheblatt zu sitzen, ist gegebenenfalls auch schädlich, wenn ich mich nicht, wenn ich das nur noch tue.
Ja, und auch die Annahme schwingt hier eben auch mit und das ist echt so ein bisschen das Problem. Ich kann diesem Artikel tatsächlich, ist glaube ich das erste Mal, dass wir im Podcast jetzt hier so einen Artikel besprechen, bei dem ich wirklich nichts, also bei nichts wirklich zustimmen kann, weil einerseits ja, Zeitverlust, Bewegungsmangel sind Probleme, die auch in anderen Fällen auftreten, vor allem Bewegungsmangel in der Schule, hey, ist ja furchtbar, innere Anspannung. Wie oft habe ich in meiner Schullaufbahn, und ich denke, da werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige sein, so etwas wie innere Anspannung verspürt. Wohingegen
spätestens auf dem Schulhof. Gib mir dein Pausenbrot.
Oder spätestens bei Klausuren, hätte ich jetzt
spätestens
gesagt.
Spätestens bei Klausuren.
Wohingegen die zusätzliche Annahme ja hier dazukommt, dass es sich bei Spielen um destruktive Aktivitäten handeln würde. Kurzum, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Wenn die Medienwirkungsforschung so weit wäre, dass sie sagen würde, Spiele haben definitiv eine negative Auswirkung und so weiter, dann wäre das vielleicht nochmal eine andere Debatte. An dem Punkt sind wir aber nicht, sondern wir sind eher an dem Punkt, an dem wir sagen können, Kinder und Jugendliche sind mit Spielen ohnehin in Kontakt. Manfred Spitzer wird es nicht gelingen, die Spiele aus dieser Welt zu verbannen. Sie sind mit denen in Kontakt. Es ist gut, wenn sie in einem schulischen Kontext, wenn sie sich für die Spiele einerseits begeistern können, andererseits aber auch kritisch darüber nachdenken können, sie reflektieren können, diskutieren können. Sollen wir das als Schlusswort nehmen oder wolltest du gerade noch was sagen?
Na, du sagtest, du konntest wenig zustimmen, wo ich halt zustimme. Wir können ja so eine Runde machen, dann war das dein Abschluss.
Genau,
das war
mein Abschlusswort.
Weil dann kommen wir zum Ende und Sophie hat dann die Ehre des letzten Wortes. wo ich ihm zustimmen würde, wäre bei dem Punkt, dass Lehrer und Eltern wissen müssen, was die Schüler da so machen. Und Schülerinnen, also dass man sowohl Medienkompetenz bei den Schülern und Schülerinnen fördern muss, allerdings auch bei der anderen Seite, da nehme ich mich auch nicht raus. Und aber auch der andere Punkt, ich finde, das ist ein bisschen auch so eine Nebelkerzendebatte. Solange wir eine Bundeswehr haben, die Jugendliche unter 18 aufnimmt, solange wir irgendwie reale Gewaltauseinandersetzungen auf dem Schulhof haben, wo es viel zu wenig Sozialpädagogen und so weiter gibt. Also solange wir Probleme haben, die tatsächlich meiner Meinung nach stärker schwellen und Schüler gefährden, sollten wir uns erstmal damit auseinandersetzen, als hier den Sündenbock-Killerspiel immer wieder rauszuholen, weil dann ist auch, also tatsächlich viel stärker danach zu gucken, warum gibt es solche Geschichten wie Amokläufe und so weiter und sich halt nicht mit dem Zeigefinger auf. Da drüben ist das Spiel, das ist schuld, das müssen wir einfach in den Giftschrank packen und dann müssen wir uns nicht mit uns selber beschäftigen, dass das eigentlich die kausale Reaktion darauf sein müsste. Wird aber leider nicht, also wird mittlerweile besser gemacht als früher, aber das jetzt hier wieder rauszuholen, finde ich schon nicht schön.
Ja, gut. Also ich bin eigentlich auch auf Stefans Seite. Ich habe diesen Artikel gelesen und eigentlich auch nicht wirklich was gefunden, wo ich jetzt sagen würde, ja, hat er schon irgendwie recht? Denn also gerade dieser Punkt mit am besten einfach verbieten, finde ich halt einfach nicht fruchtbar. Es ist einfach keine Herangehensweise, die irgendwas bringt, einfach nur was zu verbieten und zu hoffen, dass das Kind oder der Jugendliche dann sich davon fernhält, denn das ist eine ziemlich naive Annahme. Und dann doch lieber Räume schaffen, wie in der Schule, wo man da reflektiert drüber sprechen kann und nicht eben das einfach nur konsumiert, sondern eben darüber diskutiert.
Wir haben noch einen Hörerkommentar, und zwar von Reiser. Reiser ist auf pixeldiskurs.de gegangen und hat geschrieben, die besten Glückwünsche für 50 Folgen Pixeldiskurs-Podcast. Ich bin einer der Gebauer rübergeschwappten und muss sagen, das war ein grandioser Tipp vom Jochen. Zitat Ende. Vielen Dank, Reiser, für den Kommentar und für die leicht verspäteten Glückwünsche. Das war die Pixeldiskurs-Podcast-Folge 51. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefangen hat, dann abonniert uns doch auf iTunes und lasst uns ein bisschen Feedback da. Das könnt ihr machen, indem ihr auf Facebook geht und dort auf die Pixeldiskurs-Seite. Ihr könnt auch auf Twitter @pixeldiskurs Feedback geben. Ihr könnt auf pixeldiskurs.de gehen und könnt ohne euch anzumelden einen Kommentar da lassen.
Ihr könnt uns auch eine Brieftaube schicken, wenn ihr Manfred Spitzer gelesen habt.
Genau, weil dann habt ihr, wenn ihr auf der Seite...
Okay, das war gemein.
Wenn ihr auf der Seite...
Aber das wäre die Konsequenz.
Seid, ja, wenn ihr auf der Seite des Autors seid, dann könnt ihr nämlich mir leider wahrscheinlich auch keine E-Mail schreiben, weil ihr keinen Computer
benutzt. Aber dann hört ihr uns auch gerade gar nicht zu.
Ja, das ist auch wiederum richtig. Also, an simon@pixeldiskurs.de könnt ihr mir immer schreiben. Egal, was für ein Anliegen ihr habt, ob ihr jetzt Manfred Spitzer heißt oder nicht. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns also nächsten Sonntag wieder. Habt noch eine schöne Woche.